ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gerne mal mit dir über Medien sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Octopoly, ein nachhaltiges Fashion-Label, das nachwachsende Kleidung für Kinder und Erwachsene fair in Deutschland produziert. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi Nora.
Hallo Oliver.
Freute mich schon auf diese Folge, weil ich einfach merke, dass ich bei manchen Themen in meiner Elternschaft mich eigentlich immer nur irgendwie so durchwurschtel, habe ich so das Gefühl. Und wir wollten ja heute mal über, ich sage jetzt mal, staatsmännische Mediennutzung bei den jüngeren Kindern sprechen. Und ja, wie anfangen? Also vielleicht fange ich damit an, dass ich dir erzählen wollte, dass ich kürzlich die ganze Familie gezwungen habe, vom Familienabo bei Anbieter S. auf Anbieter A. umzuziehen, weil bei uns ist so, unser jüngeres Kind hat quasi so eine Audio-App auf dem Handy, also der hat kein Handy, sondern halt nur ein altes Handy von uns, mit dem man halt auf Spotify gehen kann, ja, so. Und da darf der eigentlich hören, was er will, nur diese Zeiten sind halt limitiert, wie lange. So, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ah cool, das Kind hört auch Podcasts, toll, toll, bis ich gemerkt habe, dass es da auch Videopodcasts gibt. Und das ist ziemlich fies, weil du dann halt einfach ein dauerfernsehendes Kind im Kinderzimmer hast und es nicht checkst. Mhm. Und das sind so die Momente, wo du wieder denkst, oh nee, ich tue mir so leid, oder?
Unsere Eltern früher mussten sich mit sowas nicht rumschlagen. Also das ist manchmal so bei mir so ein Gefühl, dass ich so denke, das ist schon auch eine besondere Herausforderung von Elternschaft hier und heute, diese mannigfaltigen Angebote in Sachen Medien, auch gerade in Sachen Bildschirmmedien. Und natürlich steckt da auch ganz viel Potenzial drin und man kann mit Kindern tolle Sendungen schauen und so weiter. Aber manchmal habe ich wirklich so ein bisschen so ein kulturpessimistischen Anteil in mir, der sagt, früher war es auch einfach leichter, Kinder eine schöne Kindheit zu schenken, weil nicht überall diese Bildschirme waren und nicht überall, sag ich, das Internet nach den Kindheiten unserer Kinder gegriffen hat. Und ich weiß, dass das auch in dieser Pauschalität nicht wahr ist, aber es ist einfach manchmal so anstrengend geworden, diese Medienerziehung im Alltag leisten zu müssen. Und wie du sagst, es gibt dann auch so oft so Wege drumherum. Ne? Also du meinst, du hast sozusagen einen ganz guten Modus oder eine ganz gute Einstellung gefunden und auf einmal gibt es da doch wieder ein Hintertürchen, mit dem das Kind seine Bildschirmzeit multiplizieren kann. Und ja, wir haben schon, glaube ich, gerade in Deutschland so eine kulturelle Prägung auch alle mitbekommen, dass es schon auch unser Job ist, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder nicht die ganze Zeit vor Bildschirm hängen. Ne? Also wenn du jetzt so erzählst, auf einmal hast du dann so ein dauerfernsehendes Kind im Zimmer, dann würde eine Freundin von mir, die Italienerin ist, sagen, ja, und wo ist das Problem? Also, das ist doch normal.
Ja,
Weißt du? Und das ist so
okay,
ein bisschen.
Gib mir die Nummer.
Das ist so ein bisschen spannend, finde ich, bei dieser Frage. Also, in sehr, sehr vielen Ländern, das müssen wir einfach so festhalten, egal ob wir nach Spanien gucken, nach Portugal, nach Griechenland, auch in die USA, da wird es als sehr viel normaler angesehen, dass Fernsehen halt Spaß macht und dass Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene halt gern was gucken und dass man das auch nicht so streng limitieren muss. Und in sehr vielen Familien in diesen Ländern gibt es schon so eine Art Basisregel im Sinne von, solange du deinen Schulkram gut hinkriegst, das ist bei den Grundschulkindern, also die Hausaufgaben musst du schon machen, aber danach bist du mehr oder weniger frei, ob du dann Fußball spielen gehst oder Fernsehserien guckst, das ist doch, macht doch keinen Unterschied. Und da haben wir in Deutschland einen ganz, ganz anderen Blick und auch ein ganz anderes Gefühl dazu, oder?
Okay, ja, also das ist echt spannend. Den Blick, der fehlte mir bis jetzt im Alltag sozusagen. Ich habe da wenig Vergleichsmöglichkeiten. Klar, wenn du es so beschreibst, dann ist dem so. Und ich verstehe schon auch, dass du sagst, wir müssen das auf jeden Fall sozusagen so ein bisschen entdämonisieren. Mhm. Bei mir war es ja eher so diese Kränkung. Okay, wir haben ja irgendwie so einen guten Deal. Und zwar gar nicht durch das Kind, weil ich verstehe das ja. Ich würde da auch drauf drücken. Aber es war eher so die Kränkung so, wir haben jetzt hier irgendwie einen guten Modus gefunden. Ja, ich kontrolliere so, du kannst dir anhören, was du willst und Hörspiele, das ist toll. Mein Gott, das interessiert mich nicht, aber es ist dein Ding und so. Und dann wirst du aber so von der Technik sozusagen so links überholt und plötzlich landet das alles wieder in so einem, ja, wie gesagt, in ewigen Videopodcasts.
Ja,
und
ja.
So, oh, ich habe so auch versagt so in meiner Medienbegleitung und in meinem, wie das halt so sein soll. Aber klar, ich kann natürlich über alles drüber schreiben. Also es war jetzt für mich gar nicht so die moralische Bewertung von Bildschirm, wobei natürlich schon auch, sondern eher dieses ausgetrickst von der Technologie,
ja,
wenn
ja.
du gerade dachtest, du hast es gecheckt, ja, mhm. So wie wenn sie deinen, keine Ahnung, Bildschirmzeitcode schon längst rausgefunden haben, aber du immer noch denkst, yeah, du hast da irgendwie die Hand drauf.
Ja, ja, ich verstehe das total, ich kann das gut nachvollziehen und trotzdem finde ich sozusagen auch nochmal, ich sag mal aus medienpädagogischer Perspektive spannend zu sagen, warum haben zum Beispiel die meisten Eltern kein Bedürfnis danach, ihren Kindern vorzuschreiben, wie viele Minuten exakt sie Hörspiele hören dürfen. Und beim Fernsehgucken oder was auf dem Bildschirm gucken, ist das Gefühl ein anderes. Also da gibt es ja durchaus auch Argumente sicherlich, die da dahinter stehen. Aber warum machen wir so einen Unterschied zwischen diesen unterschiedlichen Medien? Also warum ist das was anderes, ob ein Kind 2 Stunden Podcast hört oder 2 Stunden Videopodcast guckt? Kannst du erklären, was da sozusagen für dich den Unterschied
ja, schon.
Darstellt. Also ich will dich ja nicht so on the spot machen, ne? Aber dieses, woran liegt das?
Also erst, wo ich jetzt drüber nachdenke. Also ich bin auch damit aufgewachsen, dass ich irgendwie eine CD nach der anderen reingeschoben habe, während ich irgendwas tat. Also so das klassische Bild ist, keine Ahnung, du bist 8, du bist 10 und während du diese CD reinschiebst oder bei den Älteren die Kassette oder was auch immer, baust du Lego oder schiebst irgendwelche Sachen. Bestimmt war es Holzspielzeug. Nein, aber weißt du, sozusagen, du machst irgendwas und hinterher dudelt, keine Ahnung, Benjamin Blümchen oder so. Und das ist alles sozusagen, gerade Benjamin Blümchen, jetzt weder pädagogisch wertvoll noch aus anderen Gründen irgendwie irgendwas vorzuziehen, aber das ist sozusagen Entertainment und währenddessen machst du wahrscheinlich noch irgendwas. Oder wenn Spannung aufkommt, wie bei den 3 Fragezeichen Junior, dann bleibt dir der Mund offen stehen und du setzt dich neben Papa oder Mama. Aber weißt du, sozusagen, da passiert noch was. Und in dem Fall hört man einen Jungen, der Minecraft spielt und man kann ihm dabei zugucken, wie er halt eine Stunde lang Minecraft spielt und dann macht mein Kind halt genau gar nichts, außer eine Stunde zuzugucken, wie dieser Junge, der so vom Alter so klingt, als wäre er so alt, wie unser Kind halt Minecraft spielt.
Ja.
Da passiert halt dann wirklich sonst nichts.
Ja.
Ob das jetzt unbedingt schädlich ist, weiß ich nicht. Aber und jetzt müsste man natürlich auch noch länger über welche Form von Minecraft und so weiter sprechen. Das führt jetzt auch noch woanders hin, ob die Inhalte wirklich kindgerecht sind. Aber die spure Tätigkeit ist halt im gekrümmten Rücken auf ein altes iPhone gucken und sich bestes Entertainment zu holen aus Sicht des Kindes. Ja.
So. Ja, ja.
Das würde jetzt für mich unter irgendwie vage verhandelte Zeit vor einem Bildschirm fallen. Und da mache ich 2 Paar Stiefel draus.
Ja.
Aber sag mir, wie du siehst.
Ja. Das machen ja die allermeisten. Also, dass sie sagen, mein Kind kann unbegrenzt, ne, Toni hören oder dann eben auch mit irgendwie, ne, so einem ausrangierten Smartphone, ohne dass ich alles telefonieren könnte, aber ich kann sozusagen damit irgendwie Musik hören. Das machen ja ganz viele Eltern und ich will das gar nicht abwerten. Ich finde es einfach nur spannend, dass sozusagen ja beides Medien sind und beides Dinge, wo sozusagen bestimmte Inhalte, ne, sozusagen mein Kind erreichen. Und bei dem einen Medium haben wir auch aus biografischer Erfahrung oft so dieses Gefühl, so was kann ruhig auch im Hintergrund laufen. Und bei dem anderen Medium haben wir eben das Gefühl, das müssen wir viel stärker reglementieren. Und das Spannende ist eben, dass man durchaus beobachten kann, dass einige Kinder ganz gerne, während zum Beispiel eine Kinderserie oder sowas läuft, währenddessen eben auch irgendwas spielen oder irgendwas anderes noch machen oder sich im Zimmer bewegen oder so. Und dann wird ihnen oft rückgemeldet, so dieses, jetzt bleib doch mal still sitzen, du willst doch gerade die Sendung gucken.
Ach so.
Ne? Und für Kinder ist das eigentlich oft gar nicht so eine scharfe Trennung, wie wir die sozusagen vollziehen zwischen Hörmedien und Bildschirmmedien, sondern es gibt relativ häufig das Phänomen bei Kindern, dass die sozusagen einer Geschichte, die sich irgendwo abspielt, ob das jetzt rein auditiv ist oder mit Bildschirmmedien, eben näher, die auch interessant finden und sich dann aber auch, sag ich mal, Beschäftigungsmöglichkeiten nochmal suchen, die sozusagen oft über das reine Konsumieren hinausgehen. Also relativ viele Kinder zeichnen zum Beispiel auch was, während sie was gucken oder ne oder machen irgendwas anderes mit ihren Händen. Aber natürlich gibt es auch die Variante, man sitzt einfach nur da und guckt. Genauso wie es manchmal die Variante gibt bei einem spannenden Hörspiel, man sitzt einfach nur da und hört. Ne? Und trotzdem wird das sozusagen oft unterschiedlich bewertet. Ne? Also selbst wenn wir dann solche Themen wie ja, natürlich sollen sich Kinder auch bewegen und natürlich sollen Kinder auch aktiv sein und so, mal rausnehmen. Mhm. Wenn du dir sozusagen vor deinem inneren Auge vorstellst, du kommst ins Kinderzimmer und dein Kind liegt einfach nur regungslos auf dem Boden und hört einem Hörspiel zu und macht nichts parallel, es hört einfach nur. Würde das wahrscheinlich trotzdem bei dir
ein
anderes Gefühl wecken, als wenn er in der quasi selben Position da liegt und es ist ein Bildschirm an. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, woran liegt das? Das ist nämlich eine... Du verschreckst so die Arme. Weiter,
das, also es, ja, klar, das macht mich jetzt schon, also ja, du hast mich, you got me there, okay.
Also weil es geht dann, ja, wenn wir da versuchen, und wirklich, also es geht mir jetzt nicht um dich, sondern es geht mir darum, dass es ja in ganz vielen Familien so passiert, ne? Fast alle Menschen in Deutschland würden aber sagen, das macht für mich einen Unterschied. Wenn mein Kind da liegt und im Hörspiel hört und sich auch fokussiert nur auf das Hörspiel, finde ich das sogar richtig gut. Also was eine tolle Aufmerksamkeitsfokussierung, so, ja. Und wenn da aber parallel was auf dem Bildschirm läuft, würde man tendenziell sagen, das ist nicht so gut oder muss zumindest zeitlich begrenzt werden, damit was nicht passiert.
Okay. Ja. Okay, ich habe erst noch überlegt, ob es am Trash liegt, den sie sich anschauen, aber den Trash, den sie sich anhören, der ist ja jetzt oft nicht, also das sind jetzt auch keine Qualitätsmedien, die da, wir haben jetzt alle so eine gewisse Altersgruppe im Kopf, ne, irgendwo so zwischen 6 und 10, würde ich mal sagen. So. Ja. Bei denen, wo man sagt, du hast einen gewissen Freifahrtschein, du kannst dir aussuchen, welche deiner CDs deiner älteren Schwester, du die anhören kannst. Du kannst einfach die Tonys draufhauen oder eben du kannst dir bei Spotify aussuchen, was du willst. Oder bei Apple Music oder all den anderen Anbietern natürlich. Oder auch in den tollen Apps der Öffentlich-Rechtlichen. Aber warum reagiere ich dann da so unterschiedlich? Also es stimmt schon, ich komme auf so Hilfskonstruktionen, weil die Ohrenärzte, die jaulen natürlich auch, glaube ich, wenn man die Kinder den ganzen Tag so lautes Zeug hören lässt. Dann da ich jetzt bei den Augen, du weißt, ich habe jetzt so ein Augenthema, aber diese vermutete Kurzsichtigkeit, die ist da so, ja, ist schon cool, ist echt lustig, sich selber so beim, ja, ich höre dich lachen, also so beim Rudern zuzuhören. Ich finde halt, so ein Kind, das eine Dreiviertelstunde gefernseht hat, hat halt meistens so einen Stier, so rote Backen und braucht eine Zeit, um wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Mhm. Okay, aber das ist ja irgendwie, das haben wir auch, wenn wir... Hey, weil halt, ganz einfach. Mhm. Ja, okay. Glaubenssatz, okay.
Das ist so ein bisschen manchmal das Spannende, ne? Und wie gesagt, es gibt durchaus gute Gründe, darüber zu sprechen, dass... Medienkonsum und gerade auch Bildschirmmedienkonsum natürlich auch eine besondere Sogwirkung entfalten kann auf Kinder und Jugendliche, ne? Dass Kinder je nach Persönlichkeitsstruktur und Temperament auch sich teilweise sehr, sehr schwer von Bildschirmmedien wieder lösen können, ne? Und wir wissen, es gibt Zusammenhänge zwischen exzessivem Fernsehkonsum und zum Beispiel Bewegungsmangel, was dann eben auch wieder Folgen mit sich bringen kann, also dass dann Kinder irgendwann einfach körperlich sozusagen eine schlechtere Konstitution haben, wenn sie sich eben im Alltag wenig bewegen und so weiter. Insofern bitte nicht falsch verstehen, ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, parkt einfach alle eure Kinder vor den Geräten. Aber dass wir auf dieses Thema, da sitzt ein Kind und guckt auf einen Bildschirm, emotional so anders reagieren, als auf ein Kind, das da sitzt und ein Hörspiel hört, ne, in der gleichen Bewegungslosigkeit sozusagen, das ist tatsächlich auch in weiten Teilen ein Glaubenssatz. Und das hat viel damit zu tun, dass wir in Deutschland auch so eine sehr spezifische Geschichte, Kultur und Tradition haben, was den Umgang mit Medien angeht. Und wir haben jetzt hier sicherlich nicht Zeit, in aller Tiefe das zu betrachten. Aber es ist trotzdem einfach spannend zu wissen, dass sozusagen in Deutschland es eine lange Tradition gibt, neue Medien sehr kritisch zu betrachten und zu verurteilen. Und neue Medien waren eben früher zum Beispiel auch Bücher, ne? Also es gibt ganz spannende Schriftstücke von Ärzten von vor 100 Jahren, die davor warnen, dass die jungen Leute von heute romansüchtig werden könnten und wie schrecklich das ist, dass die jungen Leute von heute so viel lesen, ne? Wo wir heute als Eltern sagen, Lesen ist ja super und niemand käme auf die Idee, das Lesen zu begrenzen.
Ich durfte zum Beispiel bestimmte Jahre meiner Schulkindheit nur in den Ferien Comics lesen. Also das war bei uns zu Hause, war Comic, war zum Beispiel sowas, wo ich heute, wenn meine Kinder Comics lesen, denke ich mir, yeah, they read, Hauptsache sie lesen. Also finde ich übrigens generell, also was das Lesen betrifft, bei meinem Beruf, Es gibt super Comics da draußen auch. Aber das war bei mir zum Beispiel auch so verpönt. Und ich glaube eben auch, das war damals was neues Medium wahrscheinlich. Mhm. Ne?
Also, ja, und dann gab es sozusagen diese Unterscheidung, die guten Bücher und die Comicbücher, die sowas, ne, so dieses Image von Trash hatten. Und da muss man sich gar nicht auf ganze Sätze konzentrieren. Und das wurde suggeriert, Comics verdummen die Kinder sozusagen. Mhm. Und das sind im Prinzip die Argumente, die uns heute oft begegnen in Bezug auf zum Beispiel viele Kinderserien. Ne? Also wo die meisten Eltern sagen würden, also ist es tausendmal lieber, mein Kind liest einen Comic, als mein Kind schaut einen Comic, so, ne? Ja. Und was ich eben spannend finde, ist, dass in Deutschland tatsächlich diese sehr, sehr Bildschirmmedien-skeptische Haltung, die wirklich sehr speziell ist hierzulande, also wenn man mal in anderen Ländern gelebt hat, merkt man das ganz stark, dass die auch eng verknüpft ist mit der Geschichte der Anthroposophie, ne? Also Rudolf Steiner, der Begründer der Waldorfschulen und der Anthroposophie, war so super medienkritisch, auch sehr kritisch gegenüber Büchern. Und das ist ja auch der Grund dafür, dass auch heute noch in der Waldorfpädagogik zum Beispiel, ne, also sehr skeptisch umgegangen wird mit Bildschirmmedien, dass in Waldorfschulen, Waldorfkindergärten sehr stark hochgehalten wird. Kinder sollen die Welt eben unmittelbar erfahren und nicht mittelbar. Und man ist also sehr kritisch gegenüber Medienkonsum. Und es gibt dann eben auch sehr, sehr viele anthroposophische Ärztinnen und Ärzte, ne? Also das war schon immer so, dass in der Anthroposophie Pädagogik, Medizin, Landwirtschaft und Jura sozusagen sehr stark vertreten war. Und das hat einen Einfluss auf gesellschaftliche Dynamiken. Und tatsächlich ist sozusagen diese kulturelle Strömung, die in Deutschland einfach präsenter ist als in anderen Ländern, weil sie sozusagen hier entstanden ist, ne? Also Stuttgart, erste Waldorfschule, dann hat es so expandiert, hat einen Einfluss darauf gehabt, dass selbst Menschen, die sozusagen nichts mit Anthroposophie zu tun haben, von gebildeten, geschätzten Menschen, ne, Ärztinnen, Ärzten, Juristen, Lehrkräften in ihrem Umfeld gehört haben, Medien schaden irgendwie diffus. Bildschirme sind für Kinder nicht gut. So. Und natürlich ist das nur eine Seite der Geschichte. Ne? Es gibt Kenntnisse aus der Hirnforschung und aus allen möglichen Disziplinen, die auch sozusagen unterschiedliche Schlüsse nahelegen. Aber dieses fast so eindimensionale Bild, was man in Deutschland oft so hat, dieses am besten wäre es für Kinder eigentlich gar nicht fernzusehen. Und wenn, dann muss man es ganz stark limitieren, so nicht mehr als eine halbe Stunde pro Tag. Das gibt der internationale Forschungsstand zum Einfluss von Bildschirmmedien auf die kindliche Entwicklung überhaupt nicht her. Der ist viel, viel komplexer. Aber wir glauben das alle, weil uns das unsere Kultur unter anderem auch aus diesem anthroposophischen Einfluss heraus so eingeflüstert hat.
Ich muss nur so lachen, weil ich muss sofort meinen Kindern verbieten, Podcasts zu hören. Nicht, dass sie diese Folge hören. Ja, okay, krass. Ich weiß nicht, wo das herkommt, also Umara eine halbe Stunde und man latscht dann rein und sagt noch 5 Minuten und dann nochmal 5 Minuten und so. Also das wäre hier so gängige Praxis, Und das wird dann mal so eingesetzt und mal anders und ist eher so ein Wegduck-Thema, glaube ich, zum Teil. Wir haben es hier schon auch etabliert, so als, es ist ein bestimmtes Recht, dass sie das dürfen, also das jüngere Kind vor allem. Und das jetzt nicht mehr so eine Strafaktionsnummer ist oder Belohnungsnummer. Da war ich ja schon ganz stolz, aber es stimmt schon. Ich lebe hier auch diesen Standard, so um Pio Meno eine halbe Stunde ist gut und dann muss aber auch wieder was anderes her. Ja. Mm. Das ist interessant. Mm. Okay.
Um das einfach mal ganz kurz sozusagen wiederzugeben, weil ich das selber so interessant fand, als ich das erforscht habe. Ich bin ja selber auch mit diesen Glaubenssätzen sozialisiert. Also das ist ja nicht, dass mir das fremd wäre. Ne? Ist eben tatsächlich insofern spannend, als dass man sozusagen festhalten kann, dass die spezifisch auch dieser deutsche Fokus auf die Medienzeit überhaupt nicht so relevant ist wie die Medieninhalte. Also ganz viele Studien, die so zum Ergebnis haben, Fernsehen schadet Kindern. Na, da gibt es auch durchaus Studien aus den USA, die zeigen, Kinder, die sehr viel Fernsehen dürfen, haben oft schlechtere Schulleistungen, können sich schlechter konzentrieren, haben weniger soziale Kompetenzen. Das hat sich gezeigt, dass das vor allem auftritt, wenn Kinder nicht altersangemessene Programme schauen, also letztlich Fernsehen für Erwachsene gucken, was sie überfordert. Und dann würdest du wahrscheinlich sagen, wer macht denn sowas? Aber in den USA.
Nein, sag ich nicht.
Okay. In den USA ist es eben tatsächlich so, dass da auch aufgrund der sehr prekären Betreuungslage es über lange Jahre sehr, sehr üblich war und teilweise auch immer noch üblich ist, dass gerade ärmere Menschen, die sich keine Kinderbetreuung leisten können, zur Arbeit gehen, ihre wirklich noch kleinen Kinder, 2-, 3-Jährige, vor irgendeinen Fernsehsender gesetzt haben, den angemacht haben und gesagt haben, du bleibst jetzt hier sitzen, bis ich wiederkomme. Und dann haben die Kinder halt geguckt, was da so lief. Es war kein unbedingt altersangemessenes Programm. Und da kann man eben nachweisen, dass das auch der kindlichen Entwicklung nicht zuträglich ist, ja, weil die dann einfach auch viele Inhalte sehen, die sie nicht verarbeiten können, die sie emotional nicht gut verpacken. Es wird nicht vorbereitet, nicht nachbereitet, so. Insofern, in der internationalen Forschung wird sehr, sehr stark auch der Fokus auf die Qualität von Kindersendungen gelegt und explizit nicht nur Wissenssendungen, sondern auch bei fiktionalen Formaten eben darauf geschaut, sind die sozusagen in der für Kinder zugänglichen Lebenswelt angesiedelt, sind die Handlungsstränge für Kinder nachvollziehbar, ist das Erzähltempo in einer Weise, dass die Kinder das auch verarbeiten können, gibt es keine verängstigenden, erschreckenden Situationen, wird alles, was an Konflikten aufgebracht wurde, in derselben Folge wieder aufgelöst, also keine Cliffhanger für Kleinkinder so. Und das sind zum Beispiel so Themen, die finden in der deutschen Mediendiskussion oft ganz, ganz wenig Raum, so diese Qualität von Medienformaten. Und wir müssen, gerade wenn wir eben die Studienlagen anschauen, viel, viel stärker in so sowohl als auch Gleichzeitigkeiten denken. Also was viele Deutsche überhaupt nicht glauben können, ist, dass es durchaus Studien gibt, die einen positiven Effekt von Medienzeit auf die kindliche Entwicklung nachweisen. Also dass Kinder, die regelmäßig hochqualitatives Kinderfernsehen sehen, zum Beispiel oft in ihrer Sprachentwicklung etwas weiter sind als Kinder, die das nicht tun. Und das heißt nicht, dass es unbedingt Fernsehen braucht für die Sprachentwicklung, aber man weiß eben, dass zum Beispiel gerade Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch oder Englisch ist, die aber in einem Land aufwachsen, wo diese Sprache gesprochen wird, wenn die dann in dieser Landessprache hochwertige Formate ansehen dürfen, dann wird eben auch ihr Spracherwerb dadurch gefördert und gefestigt. Sie können nicht einzig und allein durch diesen Medienkonsum eine Sprache lernen, das klappt nicht, aber es kann sozusagen einen positiven Einfluss haben. Und auch bei Kindern, die sozusagen in ihrer Muttersprache hochwertige mediale Formate sehen dürfen, kann das eben einen positiven Einfluss haben, weil sie natürlich einfach nochmal in Sachen Wortschatz und sozusagen worüber man noch alles so sprechen kann, nochmal einen anderen Impuls bekommen als das, was sie in ihrem täglichen Umfeld hören.
Verstehe ich. Allerdings zu unserem Beispiel zurück ist natürlich das, der Wortschatz würde sich ja auch mit Hörspielen vergrößern, denke ich. Das ist jetzt ja sozusagen genauso auch die These, einmal umgedreht zu sagen, ja, aber wenn sie jetzt wollen, dass es darum geht, den Wortschatz zu vergrößern, dann würden ja auch Hörspiele theoretisch reichen. Da muss es ja eigentlich kein Bewegtbild sein. Das andere, was mich jetzt so ein bisschen, glaube ich, väterlich triggert, ist natürlich der Begriff von hochwertig. Ja, weil weder viele populäre Hörspieler, zumindest in einem Haushalt, der mir sehr nahe ist, würde ich als hochwertig bezeichnen. Also TKKG macht sich immer noch lustig über Veganer, weißt du so? Mhm. Haben immer noch Stereotype, zum Teil Rollenbilder und so weiter. Und beim Darf ich Fernsehen, finde ich, wird es ja fast noch schwieriger. Also was ist denn da hochwertig? Also bei uns waren jetzt lange Grizzly und die Lemminge oder so populär. Das ist, also erstens ist es A, sprachlos, glaube ich, ziemlich, und zweitens ist es auch nicht besonders hochwertig. Also du musst ja dann, da sind wir wieder bei diesem ganzen Thema begleiten, auswählen, vorauswählen. Das macht es für mich so schwierig. Aber deswegen, ich wollte dir nicht widersprechen. Also
ich wollte nur kurz einhaken. Ich glaube, dass du bei dem Begriff hochwertig gerade an was anderes denkst, als was WissenschaftlerInnen unter hochwertigem Kinderfernsehen verstehen. Die sind da nicht, da geht es weniger sozusagen darum, was betrachten wir als meinetwegen kulturell hochwertig, sondern da geht es wirklich erstmal um so Basics wie, wie sind Kinder Sendungen aufgebaut sind, die sozusagen altersgerecht vom Storytelling und von der Art und Weise her, wie die Schnittfolgen und so weiter sind gemacht. Und da ist es tatsächlich so, dass das heutige Kinderfernsehen, sag ich mal, besser ist als sein Ruf. Also ich habe da vor kurzem mit einer Entwicklungspsychologin aus London gesprochen und die hat gesagt, jede Serie, die es sozusagen in den Kinderbereich auf Netflix oder Amazon Plus oder Apple Plus oder Disney Plus oder was auch immer man so also als Streamingdienst hat oder auf den Kinderkanal schafft sozusagen, genügt diesen Basisqualifikationen sozusagen hochwertigen Kinderfernsehens. Und da geht es eben nicht so sehr darum, ob jetzt irgendwie jeder Satz hundertprozentig meinem Wertebild entspricht, sondern es geht erstmal darum, dass Kinder nicht vor Inhalten stehen, die nicht für sie und ihre Altersgruppe gemacht sind sozusagen.
Verarbeitbar sind oder Ängste auslösen.
Also da geht es mehr um so eine kognitive Ebene im Sinne von, es gibt eine bestimmte Handlungsstruktur. Jede Paw Patrol-Folge wird mit einem Happy End abgebunden. Also es bleibt nicht eine gefährdende, potenziell bedrohliche Situation unaufgelöst. Sowas, ne? Genau, also insofern, einfach um das nochmal zu erklären, wenn ich dieses, also ich habe jetzt quasi übersetzt, High-Quality-Kids-TV, was dann sozusagen wissenschaftlich definiert wird als sozusagen bestimmte, ich sag mal fast schon technische Voraussetzungen für gutes Kinderfernsehen mit hochwertigen Serien, das darf nicht sozusagen in so einem fast schon literarisches Quartett qualitätsmaßstäbenmäßigen, hochwertigen Anspruch übersetzt werden.
Okay. Ah, das ist hilfreich, genau.
Ja.
Ja, wir haben es ja immerhin schon geschafft, sozusagen YouTube wieder zu verbannen.
Ja, also, das haben wir auch. YouTube Kids haben wir wieder verbannt.
Ja, es gab hier so Zeiten auch einfach so, ja. Manchmal ist ja einfach Fernsehen, also das läuft ja immer noch unter dem Begriff Fernsehen, ne? Auch wenn es alles irgendwie auf dem Laptop oder irgendwo stattfindet. Es gab ja auch Zeiten, und da will ich jetzt gar nicht unbedingt Corona als Ausrede verwenden, aber schon auch. Also einfach belastende oder zeitlich eng getaktete Phasen, wo man halt einfach auch sagt, ja, guck dir irgendwas an, ich kann jetzt mich gerade nicht um dich kümmern. Ne? Ja. Und dann fällt man natürlich voll schnell so in so diese, also ich bin dann mal eine Weile echt so in diese YouTube-Falle geraten, so, ja. Und dann klickt es halt immer weiter und dann lernen die, wie schnell man woanders hinklickt und dann wird ihnen irgendein Trash angeboten und so. Und dann bin dann schon froh, dass wir jetzt wieder sozusagen so Plattformen gefunden haben, wo einfach die Auswahl limitiert ist und die Werbung nicht reindröhnt.
Ja. Nee, und es ist tatsächlich so bei diesem Thema, wenn wir sozusagen nochmal ganz kurz sozusagen auf dieser Studienebene schauen wollen, was sind denn wirklich die Risiken von Fernsehen und so weiter, dann ist es tatsächlich so, dass sozusagen das größte Risiko, das von Bildschirmmedien ausgeht, in der Kindheit schlicht und einfach ist, dass die solche Zeitfresser sein können. Das heißt, ne, ein Kind kann jede Minute seines Lebens und jede wache Minute seines Tages nur einmal verbringen. Und wenn ein Kind jeden Tag, ich sag jetzt mal, 4 Stunden vor einem Bildschirm sitzt und in dieser Zeit, ne, da sitzt und fernsieht, dann kann es eben in dieser selben Zeit nicht gleichzeitig Laufrad fahren lernen oder Pfannkuchen backen oder ein Buch angucken oder Bilder malen oder sich mit seinen Eltern unterhalten. Und wenn sich das sozusagen aufsummiert, also wenn in der Kindheit eines Kindes jede Woche, sagen wir mal, 20 Stunden Wachzeit abgezogen sind durch Bildschirmkonsum, dann kann sich das dahingehend entwicklungspsychologisch nachteilig auswirken, als dass dann einfach quasi Zeit fehlt, ne, für andere Entwicklungsaufgaben, die in diesem Alter dran wären, sag ich mal so. Ne? Mhm. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig muss man sich klar machen, dass sich mit eben einem solchen Argument nicht diese fast schon Bildschirmfeindlichkeit in vielen Haushalten rechtfertigen lässt, weil natürlich das genauso gilt für alle anderen Tätigkeiten. Also wenn ich einem Kind 4 Stunden vorlese, kann es in der Zeit auch nicht Laufrad fahren und trotzdem macht sich da keiner Sorgen drum, sondern es geht eben immer um eine gesunde Mischung sozusagen. Und deswegen, ich habe da eine Überblicksstudie gefunden, die durchgeführt wurde von einem Wissenschaftler namens Johnson 2018 in Texas und der praktisch so ganz viele, also so eine Metastudie, wo ganz viele Studien zum Thema Medienkonsum ausgewertet hat, im Kindesalter, auch im frühen Kindesalter. Und sein Fazit war quasi, dass er sagte, Bildschirme sind dann gefährlich, wenn sie dafür sorgen, dass die Kindheit von Kindern verarmt. Wenn Kinder vor Bildschirmen sitzen, anstatt sich zu bewegen, anstatt vorgelesen zu bekommen, wenn die Gute-Nacht-Geschichte ersetzt wird durch Fernsehen, wenn das gemeinsame Backen, Singen, Spielen ersetzt wird durch Fernsehen, wenn, ne, also wenn sozusagen dieser Bildschirm immer mehr Raum einnimmt und andere Dinge verdrängt im Leben einer Familie. Weil dann, ne, das einfach so eine Sinnesarmut auch zur Folge hat. Umgekehrt, sagte er, wenn ein Kind ein grundsätzlich sinneswahrnehmungsreiches Leben hat, also ein Kind lebt in einer Familie, in der gesprochen und gesungen und vorgelesen und gespielt wird, ein Kind kommt jeden Tag, also von wenigen Ausnahmen abgesehen, an die frische Luft und weiß, wie es sich anfühlt, barfuß über den Rasen zu laufen und kennt es, in einem Sandkasten zu buddeln und so weiter. Ne? Dieses Kind, das grundsätzlich so aufwächst, das kann gar nicht so viel hochwertiges Kinderfernsehen zwischendurch gucken. Das hat gar nicht so viel Zeit, ja, als dass es ihm schaden könnte sozusagen. Und er sagt dann, ob dann dieses Kind eine halbe Stunde pro Tag guckt oder eine Stunde oder anderthalb Stunden pro Tag, macht in dem Sinne nicht den Unterschied. Die Frage ist, was macht es denn sonst noch? Also worein ist denn dieser Medienkonsum eingebettet? Und das fand ich irgendwie so einen ganz hilfreichen Ansatz, sehr entlastend, ohne ein Freifahrtschein zu sein. Weißt du, es ist nicht ein Anything Goes, es ist völlig egal, was ihr mit euren Kindern macht. Aber Bildschirmmedienkonsum kann und darf ein Teil einer reichen Kindheit sein. So. Und da muss man nicht so sehr auf die Minuten schielen, als auf das Drumherum. Also das war so für mich so ein wertvoller Paradigmenwechsel, dass ich eben auch so sozialisiert war, dass ich quasi für mich als junge Mutter immer gesagt hätte, sozusagen gute Eltern erkennt man daran, dass ihre Kinder nicht mehr als eine halbe Stunde Fernsehen so. Und dass ich auch gerade während Corona übrigens dann für mich quasi die Liste umgekehrt habe und gesagt habe, ein Tag, an dem wir gemeinsam gegessen haben, mindestens ein Buch gelesen haben, mindestens einmal draußen waren, mindestens ein Spiel gespielt haben, ne, war ein guter Tag. Ja, da ist viel passiert. Und wenn an diesem Tag auch noch 3 Stunden der Fernseher lief, war es immer noch ein guter Tag.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Dem kann ich gut nachfühlen. Nee, weil ich denke nur darüber nach, dass Unterhaltung ja auch was ist, was Menschen gerne haben. Also ich hänge ja auch gebannt vor einer Serie und schaue noch eine weitere Folge. Ja. Oder ich gehe ja auch ins Kino oder so Dinge und genieße das ja, also dieses Zeit vollen Herzens auf so einem Sofa zu verplempern, statt es immer sozusagen irgendwie wertvoll aktiv irgendwie die Zeit zu nutzen. Jede Sekunde ist so kostbar. Puh, das ist ja was Schönes, was ich auch als Erwachsener mache. Und deswegen verstehe ich das natürlich schon auch als irgendwie ein gewisses Kinderrecht. Ja.
Also unsere Mediendiskussionen sind oft unglaublich adultistisch, ne? Also im Sinne von, wir als Erwachsene dürfen ganz viel und nehmen uns auch diese Freiheiten raus, zu sagen, wenn die Kinder im Bett sind, hauen wir uns aufs Sofa und dürfen Fernsehen so viel wir wollen letztlich so. Und umgekehrt haben wir oft das Gefühl, wir dürfen und müssen da sehr streng auch sehr viel Macht ausüben. Und das heißt nicht, dass es nicht aus meiner Sicht richtig ist, dass viele Kinder, nicht alle Kinder, in Bezug auf Medien, auf Bildschirmmedienkonsum teilweise auch eine Regulationshilfe benötigen. Und genau so sehe ich das wirklich an. Also einfach, ne, ich helfe dir dabei, dich zu regulieren und dich auch von etwas wieder zu lösen, was eine große Sogwirkung einfach auch entfalten kann. Ne? Und ich erlebe das auch bei meinen Kindern, dass gerade auch in Phasen großer Erschöpfung das erlaubte Medienfenster ausweitet und ihnen dann erlaubt, mehr zu gucken als sonst, dass dann manchmal auch bei den Kindern am Ende des Tages so eine Frustration steht, dieses, heute habe ich gar nichts Richtiges gemacht, ich habe nur Fernsehen gesehen und dann war schon auf einmal der Tag vorbei. Ne? Und da sehe ich es auch ein Stück weit als meine Verantwortung dann mit an, da mitzuhelfen, dass sowas nicht einfach passiert, ne? Sondern zu sagen, du, jetzt tut es uns, glaube ich, allen gut, nochmal rauszugehen. Und gleichzeitig kann ich dir ehrlich sagen, dass bei uns die Medienzeit von Kind zu Kind zu Kind zu Kind tendenziell großzügiger geworden ist. Und das hatte was damit zu tun, dass wir Eltern einerseits immer weniger Kraft hatten zu kämpfen, weil wir immer müder waren, und andererseits aber auch immer mehr uns gefragt haben, was gibt uns eigentlich das Recht, jetzt auf dieser halben Stunde so zu pochen? Und gerade wenn da noch ältere Geschwister in einem Familiensystem sind, die dann schon mehr Freiheiten haben und dann man auch schon mal das so erlebt hat, dass ja diese Regulierung auch irgendwann enden muss. Also, dass man ja irgendwann auch diesen Übergang hinkriegen muss von, wir schreiben dir das vielleicht vor, zu, du nutzt dein Handy völlig eigenverantwortlich und selbstbestimmt so. Da hat in den letzten Jahren immer mehr so dieser Gedanke, mein Handeln bestimmt, dass ich so dachte, man kann ein Kind nicht sozusagen 10 Jahre an der engsten Kette führen und dann auf einmal loslassen, sondern man muss da irgendwie auch sukzessive in so eine Selbstbestimmung und Freiheit kommen. Und bei meinem ersten Kind war ich sozusagen nicht verhandlungsbereit, während er sagte, Mama, noch eine Folge. Und das hat in gewisser Weise auch eine Klarheit mit sich gebracht, die ich manchmal heute auch bei mir vermisse. Und gleichzeitig, denke ich, liegt da auch eine Qualität drin, dass wenn heute eins meiner jüngeren Kinder sagt, Mama, guck mal, es regnet draußen, ich habe überhaupt keinen Bock, irgendwas zu machen, der Tag war anstrengend, wollen wir nicht noch eine Folge gucken, so, ne, dass ich dann da auch mein Herz erweichen lasse und sage, ganz ehrlich, mir fällt jetzt gerade auch nichts Besseres ein, okay, lass uns noch eine Folge, so. Das hat natürlich auch eine Verbindungsqualität gebracht, ne, in der Eltern-Kind-Beziehung, da zuzuhören, zu reagieren, auch großzügig sein zu können.
Und natürlich in dem Fall, wenn man es sozusagen noch als gemeinsames Erlebnis hat, ja, also es gibt hier einen Teil meiner Familie, ist so eine Tierfilmfraktion, das ist was, was ich einfach wirklich nicht verstehe, warum man es dieses Genre gibt, wenn man das guckt, aber die haben dann so abends nochmal einen Tierfilm gucken, alle zusammen oder so, das, klar hat es Riesenqualitäten, das gemeinsam zu erleben. Warum ich bei dem Thema, glaube ich, auch mich da an diesen Glaubenssätzen so festgehalten habe, anscheinend ist, man stolpert in dieses Thema so unvorbereitet rein und möchte das irgendwie pädagogisch gut machen. Deswegen habe ich, glaube ich, auch vorhin bei hochwertig so nachgefragt. Mhm. Ja. Und in Wirklichkeit ist es so ein ewiges, man wurstelt sich so durch. Also bei unserem ersten Kind, mit dem saß ich mal beim Arzt und dann war da Patientenzimmerfernsehen, ja. Das sollte der ja nicht sehen. Also, dass das Kind ja nicht irgendwie zu früh Medien sieht oder so. Das ist natürlich total albernes Verhalten gewesen, so im Nachhinein. Und das jüngere Kind wächst natürlich mit dem älteren Kind auf, das halt irgendwie Fortnite spielt und dann da halt auch ins Zimmer latscht und so. So tastet man sich da halt so durch. Und wahrscheinlich hast du mich so immer wieder so an dieses schlechte Gewissen erinnert, wenn man so merkt, ja, ich glaube, heute, das war jetzt nicht so ganz pädagogisch wertvoll und gleichzeitig aber auch mich schön entlastet zu sagen, naja, wo ist denn eigentlich der Damage?
Nee, und gleichzeitig ist das wirklich so, also ich kenne diese Schuldgefühle auch und ich glaube, ich habe bei kaum einem Thema so einen krassen Perspektivwechsel selber hinlegen müssen wie beim Thema Medienkonsum. Also wenn du jetzt hier dich unterhalten würdest mit meinem 21-jährigen Ich, würde ich dir einen flammenden Vortrag halten darüber, warum ich meine Kinder in den ersten Lebensjahren überhaupt nicht Fernsehen lassen werde und warum die niemals Mario Kart kennenlernen werden und warum, also ne, aus dem damaligen, da gab es noch keine Streaming-Services, aber ich hätte damals gesagt, meine Kinder kriegen nie ein Gameboy, also ich war da so richtig fast schon ideologisch, so innerlich, weil ich mich versucht habe festzuhalten an meiner Vorstellung von, was ist eine gute Kindheit, und ich musste da sowas von umlernen mit unseren verschiedenen Kindern und auch hier noch einmal kurz das Stichwort reinwerfen, Neurodivergenz. Neurodivergente Kinder reagieren oft noch mal anders auf Medien als neurotypische Kinder und zwar in zwei Hinsichten. Es gibt neurodivergente Kinder, die deutlich schneller überreizen, wo man in gewisser Weise noch strenger fast den Medienkonsum regulieren muss, damit die nicht in so eine Überreizung kommen. Umgekehrt gibt es auch Formen von Neurodivergenz, da können Kinder, die oft sonst große Schwierigkeiten haben, sich zu beruhigen, gerade vor Bildschirmmedien mal so ein bisschen runterkommen, weil sozusagen diese Bildschirmmedien genau diesen Sweet Spot aus stimulieren, aber auch regulieren dann treffen, ne? Im Sinne von, du kriegst ein bisschen Input und bist sozusagen nicht im Nix, so, aber du hast gleichzeitig die Möglichkeit, mal körperlich ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und das fand ich eben auch so spannend, einfach zu merken, ich habe so meine Ideen im Kopf und irgendwelche Medienempfehlungen, die ich gelesen habe. Und dann kommen diese Kinder entlang und das eine Kind verträgt viel weniger Medienkonsum als empfohlen und das andere Kind braucht tendenziell mehr als empfohlen und macht es mich dann zu einer schlechten Mutter, zu einem schlechten Vater, ne, dem jeweils Raum zu geben. Insofern, ich kenne die Diskussion auch von beiden Seiten. Also ich kenne das Gefühl, spannend, die Mutter zu sein, die eine andere Mutter anspricht und sagt, mein Kind ist ja bei Ihnen beim Kindergeburtstag eingeladen. Auf der Einladung steht, Sie schauen zusammen einen Disney-Film. Das ist für mein 8-jähriges Kind nicht möglich. Das wird es nicht schaffen. Mhm. Was ist denn jetzt unsere Lösung dafür? Soll ich es früher abholen oder so? Und dann angeguckt zu werden, als wäre man selber auch schon nicht unschuldig daran, dass das eigene 8-jährige Kind nicht Moana gucken kann oder so. Und umgekehrt bin ich eben auch die Mutter, wo dann teilweise Besucher bei uns sind und dann so ein bisschen sagen, sag mal, guckt dein Kind jetzt immer noch Fernsehen? Und man sagt, ja, das macht es jetzt und das darf es jetzt auch. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, und ich
kenne beides.
Kenne die Scham sozusagen von beiden Seiten und ich merke selbst, dass obwohl ich so lange mich mit diesem Thema schon befasse, so viel dazu gelesen habe, so viel recherchiert habe in Bindungen und Burnout, dieses große Medienthema habe, sobald ich mitkriege, eine Familie handelt irgendwas sozusagen anders als wir, kommt bei mir sofort das Gefühl, wir machen es falsch irgendwie. Also selbst wenn niemand das ausspricht, im Raum, ist das für mich einer der Punkte, wo ich mit am verletzlichsten bin, immer noch.
Und das ist, glaube ich, worüber wir sprachen oder sprechen, diese wilde Mischung aus Glaubenssätzen, Unerfahrenheit und auch dieser sich ständig verändernden Situation. Ne? Also wir haben ja nicht die statische Situation, TKKG, ja oder nein und wenn ja, ab welchem Alter, aha, bei deinem Kind etwas früher, bei deinem Kind etwas später, sondern es ist halt einfach auch ein fieser Cocktail. Also aus, sind wir Medienpädagogen, sind wir, also da steckt einfach wahnsinnig viel drin. Bis hin auch zu diesem ganzen Machtthema ja dann auch noch, das haben wir auch nur so ein bisschen anklingen lassen. Also wann erlaube ich's und so. Also es hat großen Spaß, es hat Suchtpotenzial und es ist zum Teil anscheinend pädagogisch überfrachtet, ne? Ja. Und auf der anderen Seite halt einfach ein sehr für bestimmte Kinderalter oder wahrscheinlich für alle ein wahnsinnig prägendes, zentrales Thema von fast jeder Kindheit.
Ja. Was ich vielleicht noch ganz zum Schluss ergänzen möchte, und das ist auch ein Thema, das mir so besonders am Herzen liegt, ist einfach, in vielen Familien sind Bildschirmmedien oder auch Medien generell oft auch einfach das Entlastungsmoment, das sozusagen sehr erschöpften oder sehr überforderten Eltern in dem Moment zur Verfügung steht. Ne? Und wir haben ja in Deutschland oft auch so diesen Glaubenssatz zu sagen, wenn schon Medienkonsum, dann bewusst gemeinsam gelebter Medienkonsum, dann muss man sich mit seinem Kind gemeinsam vor den Fernseher setzen. So.
Gott.
Und es ist einfach eine Tatsache des Lebens, dass für sehr viele Eltern, die sich auch viele Stunden des Tages alleine um ein oder mehrere Kinder kümmern, der Moment, wo die Kinder einfach mal geparkt sind, und das nenne ich jetzt wirklich so, ne, einfach vor dem Fernseher sitzen, irgendwas gucken können, der einzige Moment des Tages sind, wo sie mal in Ruhe auf Toilette gehen können oder durchatmen oder Essen kochen oder eine Tasse Tee trinken oder mit jemandem im Moment sprechen, einfach in Ruhe mal ganz kurz die Gedanken sammeln, ohne ständig unterbrochen zu werden. So. Und wir dürfen das nicht so stigmatisieren. Dass einfach in einer idealen Welt wären dann vielleicht noch immer 4 bis 8 weitere Bindungspersonen, weißt du, auf Zuruf verfügbar und würden dann kommen und mit dem Kind irgendwas spielen. Mhm. Aber so ist die Lebenswirklichkeit vieler Familien nicht. Und was sozusagen in dieser ganzen manchmal auch sehr privilegiert geführten Mediendebatte eben überhaupt keine Rolle spielt, sind zum Beispiel Erkenntnisse, dass Familien, denen quasi das Bildschirmnutzen quasi weggenommen wird als Strategie, um einfach auch mal ihre Kinder sozusagen in Sicherheit irgendwo zu wissen, tendenziell oft dann mehr Probleme bekommen, sowohl mit ihrer eigenen seelischen Gesundheit, als auch mit so Themen wie tatsächlich sogar gewaltvollen Übergriffen ihren Kindern gegenüber. Also Bildschirmmedien können in sehr verfahrenen oder sehr belasteten Familiensituationen auch eine tatsächliche Deeskalationsstrategie sein. Ne? Bevor ich mein Kind schüttle, sage ich, pass auf, du guckst jetzt eine Folge und ich gehe raus. Und dann ist mein Kind einen Moment beschäftigt und ich habe einen Moment zum Durchatmen. Und dann kann man sich da natürlich hinstellen und sagen, könnte das nicht auch ohne Bildschirmmedien gehen? Fakt ist, in vielen Familien ist das in dem Moment sozusagen die Option, wie es halt geht. Und ich glaube, wir müssen das sozusagen aushalten, dass es bei Bildschirmmedien eben keine einfachen Antworten gibt. Und mir geht es auch manchmal so, wenn ich das erlebe, ne, so aus dem Augenwinkel im Urlaub oder so, wenn ich das Gefühl habe, Kinder sitzen die ganze Zeit so geparkt vorm Tablet, egal ob am Strand oder im Kinderwagen oder im Eiscafé oder so, dass ich dann manchmal so für mich denke oder mich dabei ertappe zu denken, könnte man da nicht mehr in Verbindung gehen, in Interaktion so. Und gleichzeitig versuche ich immer mir zu sagen, ich sehe nur einen ganz kurzen Ausschnitt, ich weiß nicht, wie die Geschichte dieser Familie, dieses Kindes ist, was da gerade die Situation ist. Vielleicht ist das jetzt gerade für diese Familie dran, um einfach mal durchatmen zu können.
Stimmt, das kann sehr leicht zum Distinktionsmerkmal werden, ne? Also so sind wir nicht. Sehr, sehr spannend.
Ja, ja. Und also in unserer ganz persönlichen Geschichte, ohne da jetzt in die tiefsten Details gehen zu wollen, kann ich dir ehrlich sagen, du hast es vorhin ein bisschen mit Corona angedeutet, ne, wir sind seit 18 Jahren Eltern, wir sind als Familie auch, sag ich mal, durch Hochs und Tiefs gegangen, wie das eben so ist. Mhm. Und grundsätzlich kann ich schon sagen, in Phasen, wo es auch uns Eltern richtig gut ging und wir sozusagen mit beiden Beinen gut auf dem Boden standen, haben unsere Kinder tendenziell weniger Bildschirmzeit gehabt, weil wir auch einfach mehr Kraft hatten, mit ihnen andere Dinge zu machen. Und in Zeiten, wo es uns auch einfach nicht gut ging oder wir durch bestimmte Dinge sehr belastet waren, weil vielleicht eins unserer Kinder sehr krank war und sehr viel Aufmerksamkeit brauchte, dann ging die Bildschirmzeit für die anderen Kinder hoch. Und ich habe mich da lange für geschämt, dass wir quasi nicht so diese, weißt du, diese ganz lineare Linie, so komme, was wolle, Medienzeit ist immer
30
gleich.
30 Minuten.
Durchgehalten haben, sondern dass es in unserer Familie auch Phasen gab, wo als quasi hier Krise war und wo dann wirklich auch kleine Kinder teilweise mehr oder weniger mit Ausnahme der Mahlzeiten auch mal einen ganzen Tag vorm Fernseher saßen, weil wir Eltern so belastet waren, dass wir einfach dachten, wir können uns da jetzt nicht kümmern. Und im Nachhinein versuche ich da auch mir selbst, aber auch allen anderen Eltern, die das kennen, wirklich so diese Großzügigkeit zu schenken, zu sagen, das ist total okay. Kindheit besteht nicht aus einem einzelnen Tag oder auch einer schwierigen Woche oder auch einem schwierigen Monat. Ne? Auch nicht aus einem schwierigen halben Jahr, sondern ne, wir gehen alle durch gewisse Zeiten, die auch manchmal schwer sind und dann müssen manchmal auch ungewöhnliche Maßnahmen her und man kann auch immer wieder sozusagen zurückrudern. Also für mich war zum Beispiel dann irgendwann das richtig so ein Punkt, weil du vorhin YouTube erwähnt hast, da sind wir auch in einer eher schwierigen Phase mal so reingerutscht und die Kinder fanden es toll und attraktiv und immer kommen neue Videos. Und dann war das irgendwann richtig so ein Punkt zu sagen, Kinder, ich bin jetzt wieder in meiner Kraft. Ich habe jetzt YouTube Kids gelöscht. Ja, das gibt's jetzt nicht mehr. Und ich kann jetzt auch euren Frust und eure Enttäuschung und euren Ärger darüber aushalten. Aber ich als eure Mutter bin zu dem Schluss gekommen, das ist jetzt nicht mehr das, was ich für uns will. Ne? Es gibt noch andere Möglichkeiten, was zu gucken, aber das gibt's nicht mehr. So ist das jetzt. Ich habe jetzt wieder die Kraft, mit euch anders zu leben. Und das kann man auch kritisieren. Aber für mich war das eine richtig positive Erfahrung, zu merken, ich durfte mir das erlauben und ich durfte das auch wieder zurücknehmen. Und jetzt finde ich im Moment gerade, dass unser Familienleben mir zeigt, dass es mir selbst gerade ganz gut geht, was ich auch daran merke, dass ich sozusagen die Bildschirmzeit ganz gut im Griff habe mit meinen Kindern, ohne dass es auf die Minute genau festgelegt wäre. Ne? Also es gibt immer noch so situative Entscheidungen, aber was es im Moment gerade nicht gibt, ist dieses, ich bin so fertig, ich kann dir gar nichts mehr sagen, mach einfach an. Und das finde ich für mich gerade so einen ganz guten Indikator dafür, dass wir gerade ganz gut dastehen.
Ja, schön. Also freut mich einerseits sehr zu hören und andererseits ist es ein gutes Bild dafür zu sagen, wie es gerade um so eine Familie steht, sieht man vielleicht manchmal auch an den Bildschirmzeiten.
Genau. Ja, nicht nur, aber eben auch, ne?
Genau. Und ein andermal sprechen wir dann darüber, wenn dann Social Media, überhaupt das Internet, die Ballerspiele und all diese anderen Dinge in unsere Haushalte einziehen.
Genau. Ja, das ist dann nochmal spannend bei den älteren Kindern, genau.
Aber für heute würde ich sagen, könnten wir uns mal den Sponsoren unserer aktuellen Folge zuwenden, nämlich Octopulli, und deswegen folgt jetzt dafür Werbung.
Genau. Ja, Octopulli kennen ja manche unserer aufmerksamen HörerInnen schon, ist ein wunderbares kleines Klamottenlabel aus Berlin, die nachhaltige Kleidung für Kinder und Erwachsene anbieten. Wir haben hier in unserer Familie alle verschiedene Produkte von Octopulli im Schrank. Und was ich dir noch erzählen wollte, was du vielleicht noch gar nicht weißt, ist, Octopulli hat ja die Pullis im Namen. Aber da gibt es tatsächlich auch Hosen, die die im Programm haben, also Octo-Hosen. Ach so, okay. Und die sind wirklich was Besonderes. Eines unserer Kinder tut sich ziemlich schwer damit, Hosen zu finden, die es gut anziehen kann, weil an ganz vielen Hosen entweder der Bund drückt oder die Nähte irgendwie wehtun oder der Stoff ist irgendwie nicht weich genug oder, also das ist immer so ein bisschen eine Wissenschaft und diese Octopulli-Hosen sind hier der absolute Renner, weil die eben von innen komplett weich und kuschelig sind, man spürt keine Naht, gleichzeitig sind sie sozusagen von außen mit verstärkten Knien ausgestattet, so dass man praktisch nicht sofort einen Riss drin hat, sondern die Kinder können damit toben und rumrutschen und so und die haben eben auch die Möglichkeit, quasi mit den Kindern mitzuwachsen. Also die haben eben solche umklappbaren Bündchen, ne, am Bein. Den jüngeren Kindern schlägt man den Bund quasi hoch und dann ist die Hose etwas kürzer und dann kann man den Bund verlängern und dann wird die Hose länger und wächst mit den Kindern mit.
Also ich muss da jetzt nichts rausschneiden.
Nein. Du krempelst.
Wo man dann so rumschnippelt und dann aus Versehen Löcher reinschneidet.
Nein.
So.
Es wird nichts geschnitten, es wird nur gekrempelt. Und damit, aber das hält dann eben auch. Also das ist nicht wie wenn du versuchst, irgendeine Jogginghose umzukrempeln, sondern die sind dafür gemacht und das funktioniert richtig gut und gleichzeitig genau sind diese Hosen unglaublich angenehm zu tragen und unglaublich robust. Also wir haben unsere Octopulli-Hosen, die zu klein geworden sind, jetzt auch schon innerhalb der Familie weitergegeben und das nächste Kind trägt sie jetzt wieder quasi auf der kurzen Größe, ne? Und das ist total schön zu sehen, wie die, wie viele Leben dann so eine Hose haben kann.
Eine Octo-Hose möglich macht. Cool. Mit dem Code übrigens aller Anfang 2025. Alles klein geschrieben ist eure Bestellung in Deutschland, Österreich und in der Schweiz versandkostenfrei. Das Ganze findet ihr auf octopulli.de und natürlich packen wir es euch in die Shownotes dieser Folge. Genau. Herzlichen Dank. So, und jetzt kommt der schöne Moment, wo wir in unsere Postfächer gucken. Um zu sehen, wie ihr so auf unsere letzten Folgen reagiert habt. Also dir, Nora, zunächst kann ich sagen, unsere Fake-Playlist in den Shownotes der Musikfolge wächst weiter an. Wir haben weitere schöne Tipps von euch bekommen. Herzlichen Dank. Und wenn ich die Zeit finde, packe ich die da unten wieder rein. Ihr könnt mal reingucken. Ich packe euch dann den Namen rein. Oder wenn jemand ein spezifisches Album empfiehlt, Dito. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie witzig. Genau.
Wir haben zu unserer letzten Folge zum Thema Haushalt und Aufräumen eine sehr nette E-Mail bekommen von Christina. Die wollte ich dir gerne vorlesen. Liebe Nora, lieber Oliver, eure Folge zum Thema Aufräumen hat mir nochmal sehr geholfen, mich in meiner Ansicht zu festigen. Grundsätzlich denke ich, dass meine Tochter 5 hier zu Hause nicht aufräumen muss. Das muss sie schon in der Kita und ich bin sicher, wenn die Zeit reif ist, wird sie Ordnung für sich so umsetzen können, wie sie es braucht. Andererseits bringen mich manchmal doch die Meinungen der anderen etwas aus dem Takt, da ich in meinem Umfeld keine Person habe, die das genauso sieht. Grundsätzlich sind die Menschen um mich herum eher irritiert oder fast schon entsetzt, dass es okay ist, dass sie nicht aufräumt, wenn sie nicht möchte. Sie hat seit einiger Zeit ein eigenes Zimmer, in dem sie aber bisher nur ab und zu spielt und nicht drin schläft. Und dort habe ich ein kleines Poster aufgehängt, dort steht »Mein Zimmer, meine Regeln«. Darauf hat meine Tochter auch schon mehrere Male verwiesen. Trotzdem räume ich ab und zu dort auf, weil ich persönlich Unordnung nur schwer ertragen kann und ich dachte, das hilft ihr bestimmt, wenn in ihrem Zimmer eine Grundordnung herrscht. Zuletzt hat sie wirklich viel Zeit damit verbracht, dort zu spielen, was bis dahin eher selten vorgekommen war. Und dann habe ich irgendwann aufgeräumt und sie war ganz arg enttäuscht, weil sie sagte, jetzt könne sie gar nicht mehr dort spielen, weil es so schön aussieht und sie nichts durcheinander machen möchte. Auch ich habe festgestellt, dass sie viel besser ins Spiel kommt, wenn das Spielzeug schnell zugänglich im Zimmer verteilt ist und nicht erst aus irgendwelchen Schubladen, Kisten oder Ähnlichem zusammengesucht werden muss. Somit hat mein Aufräumen ihren Spielfluss quasi blockiert. Wenn ich sie jetzt noch zwingen würde, jedes Mal aufzuräumen, dann würde sie wohl gar nicht mehr spielen. Und in diesem Sinne nochmal vielen Dank an euch. Die Folge hat mir nochmal sehr geholfen, mich da für mich persönlich weiterhin klar zu positionieren, dass ich es für richtig halte, wenn sie hier zu Hause nicht aufräumen muss und mich zusätzlich auch nochmal an dieses Zitat auf dem Poster halten, was ich ihr selbst ins Zimmer gehängt habe und ihr diesen Raum kindgerecht zu überlassen. Ich freue mich schon auf nächsten Montag. Ganz liebe Grüße, Christina.
Voll schön. Mein Zimmer, meine Regeln. Voll gut.
Ja, und so eine reflektierte Nachricht, ne? Richtig so zu merken, ich will, dass mein Kind diese Regeln selbst machen darf, aber trotzdem habe ich den Impuls, was anders zu machen. Ja. Und dann merkt man aber auch selbst, ne, das kann den Spielfluss des Kindes durchbrechen. Und das ist doch spannend. Man würde ja denken, einem Kind macht es vielleicht auch Freude, wenn man sein Zimmer für es aufräumt. Und dass das Kind dann sagt, dann ist es so hübsch, dann will ich da gar nicht mehr spielen. Ne? Das ist so, so wertvoll, wenn Eltern, glaube ich, sich auf diese Reise so begeben. Ne?
In dieses, auf dieses Hin und Zurück immer wieder so. Ne? Sagen, ja, aber damit habe ich dir gestört. Jetzt schaue ich nochmal anders drauf. Toll, ja, freue mich sehr zu hören. Cool. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Und denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.